Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir samstags aufnehmen, so um die Mittagszeit, gell?
Ja, also sehr früh. Ich bin das nicht gewohnt. Normalerweise stehe ich um diese Uhrzeit noch nicht mal auf.
Und wir sind auch beide Weißwurstpeller. Also keiner ja. von uns zuzelt Weißwürste. Du hast gepellt.
Ja, natürlich, natürlich. So habe ich es auch von meiner Mutter gelernt. Aber es war sehr lecker.
Genau, also Weißwürste zuzeln geht gar nicht.
Nee. Hallo und herzlich willkommen. Nee, das sage ich nicht. Hallo und willkommen, sage ich, ne?
Du sagst ja. schon Hallo und willkommen.
Hallo und willkommen zur 33. Folge Code Culture Podcast. Hier sind wir wieder im schönen Pfaffenhofen an der Ilm, um den besten Podcast um Nerdkultur und Gartenarbeit zu machen.
Aus Pfaffenhofen.
Aus Pfaffenhofen, in Pfaffenhofen, für Pfaffenhofen. Und alle anderen.
Hallo Markus. Alle anderen. Hallo Lukas. Das war jetzt ja eine schöne Begrüßung.
Ich fand auch. Also das war jetzt schon.
Ja, auch eine lokalpatriotische. Kann man durchaus, genau. kann man ja. durchaus machen.
Finde ich gut.
Dann lass uns doch gleich zum Feedback.
Gehen wir gleich zum Feedback-Rückblick
gehen. Wir hatten ja letztes Mal live in der Folge die Einladung zu Clubhouse bekommen.
Genau.
Und wir sind jetzt beide seit einer Woche stolze Clubhouse-Benutzer. Jetzt die Frage an dich, Lukas, wie viel Kosmetikartikel möchtest du jetzt mir verkaufen und warum werde ich deswegen reich?
Ja, das ist ganz einfach, indem man du musst quasi auf die Fans achten und auf die Interaction. Ne?
Fans und Interaction, das Produkt genau. ist nicht so wichtig, reich werden. Nee,
genau,
jetzt
genau,
im Ernst.
Genau.
Also, so meine Zusammenfassung ist so ein bisschen Licht und Schatten. Also es gibt da Dinge, die sind gut und es gibt ganz viele Dinge, die sind echt mies. Also dieses, wie werde ich reich in 3 einfachen Schritten und folgt
ja,
mir auf Instagram.
Das erste ist hier Marketing Secrets to grow your coaching business.
Genau, aber dass vielleicht das Coaching gut sein sollte, das ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder?
Ja, ja.
Und auch
Growth Hacks, Marketing,
genau.
Motivation, Mind. Ach, das ist auch wieder so typisch. Aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass wir vermuten, dass das so sein wird. Und es hat sich bestätigt, es ist so. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen.
Genau,
also was ich hier zum Beispiel sehe, ist Clubhouse Japanisch oder so. Oder irgendwie Introverts Want to Network. Ist halt ganz cool. Ne?
Also was ich positiv, also ich habe mich tatsächlich mal durch so ein paar dieser Räume durchgeklickt. Vielleicht fange ich mit einer negativen Erfahrung an. Ich war in einem Raum und da hatten die irgendwie, weil man da ja kein externes Audio anschließen kann, wie jetzt hier unsere professionellen Mikrofone, hat man halt immer Nebengeräusche irgendwie drauf. Ja. Ein Kind schreit im Hintergrund, irgendein Dude kriegt es nicht hin, seine AirPods irgendwie richtig zu verbinden und hallo, können Sie mich
hören?
Dann
lebt der eine auf der Straße.
Ja,
und
genau,
so.
Und dann ist der andere im Auto und das ist echt nervig. Also die Audioqualität ist sehr, sehr, sehr oft eine Katastrophe, wenn die Leute dann keine gescheite Mikrofondisziplin haben und sich nicht muten, wenn sie irgendwie ihr Darth Vader-Atmen auspacken, dann ist es echt abartig nervig. Also da muss man wirklich sehr professionell mit umgehen können.
Ja, ja.
Aber ich war in einem guten Raum und zwar war das ein Raum, in dem ging es um den Skandal von Wirecard.
Mhm.
Und das war eine sehr spannende Dynamik. Also da war dann waren ein paar Mitarbeiter von Wirecard, die haben dann da, ich sage jetzt mal, investigativ-journalistisch diesen Skandal aufgearbeitet.
Ach, krass.
Aus ihrer Sicht und was sie da so mitbekommen haben, das fand ich sehr spannend. Und dann gab es eine mega krasse Dynamik. Dann kam tatsächlich ein CDU-Abgeordneter mit in den Raum, der auch im Untersuchungsausschuss zu Wirecard ist im Bundestag und hat dann halt angefangen, da seine Sicht und seine Fragen zu stellen. Und der wurde dann hochgezogen ins Panel.
Also cool.
Das war dann, ich denke, sowas wäre auf einem anderen sozialen Medium
nicht möglich
gewesen.
Ja,
also,
ja.
Dass jetzt auf Twitter da vielleicht mal so eine kurze Diskussion aufflammt, ja. Aber dass man sich in der Tiefe jetzt mit diesem Thema beschäftigen kann, um dann auch noch irgendwie mit Politikern zu interagieren, das funktioniert offensichtlich nur auf Clubhouse. Fand ich ganz angenehm und es ist für mich ein Zeichen, es funktioniert.
Ja.
Aber ich glaube, man muss da schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Was hältst du denn davon, wenn wir nächste Woche mal irgendwann abends einen Raum aufmachen und mal schauen, was passiert?
Ja, können wir mal probieren. Ja,
dann folgendes, wenn ihr auch Clubhouse habt, dann folgt uns doch. Wir packen unsere Profillinks in die Shownotes und wir werden dann irgendwann im Laufe der Woche mal abends online kommen und wahrscheinlich irgendwie so ein generisches Thema Modern Software Development oder moderne Softwareentwicklung, irgendwie sowas in der Richtung aufmachen und dann redet doch gerne mit uns.
Das ist voll schlau und dann machen wir die ganze Zeit Werbung für den Podcast.
Genau, und machen so wie die anderen Marketingleute auch, dass wir unseren Podcast gleich direkt in den Namen reinpacken.
Oh ja!
Alle drei Minuten Menschen, wie wir schon in Episode 576 gesagt haben.
Genau. Nee, so Alter, ist ja, doch, lass es echt machen.
Ja, natürlich können wir es Menschen, aber das finde ich geil. Eher gerne auf Inhalte.
Nee, auf Inhalte einfach Werbung
konzentrieren.
Okay, das war's zu Clubhouse.
Und danke an Johannes für den Kaffee auf buymeacoffee.com/codeculture. Dank geht raus nach Karlsruhe und wir haben heute keinen Kaffee gekauft, sondern Weißwürste.
Genau, leckere.
Mega, mega lustig. Der lokale Metzger hier, der hat in der Corona-Zeit sich mit Wix.com, so heißt diese Plattform tatsächlich, so einen Shop eingerichtet und da kann man dann die Weißwürste und alles andere, was man möchte, vorbestellen.
Und dann steht da, thank you for buying at the Wix Restaurant.
Genau, ja. Namensgebung international nicht ganz so kompatibel von diesem
Das Wix-Restaurant halt.
Genau, ja. Nicht so toll, aber hat offensichtlich funktioniert. Also die Weißwürste waren lecker und dann kann man mit der Bestellung an das Fenster gehen und dann kommt da eine freundliche Metzgerei-Fachangestellte raus und gibt einem die vorbereitete Bestellung, alle schon bezahlt. Und die anstehende Menschenmenge, die schaut einen neidisch an.
Mhm. Auf jeden Fall.
War ganz nice.
Ja, war ganz cool. Also sehr zu empfehlen. Dürfen wir sagen, bei wem?
Ja, sagen wir schon. Das ist
Krammer.
Krammer Metzger, Krammer.by für Byzantinisches Reich oder so, ich weiß es nicht.
Genau. Gut, kommen wir zu Byte.
Genau, du warst ja voll der Fan von Vine.
Ja, tatsächlich.
Vine war ja mal so eine Videoplattform, ähnlich wie TikTok, aber besser.
Genau. Deutlich besser.
Und die Dudes, die damals Vine gegründet haben, die hatten jetzt Byte gegründet und ich glaube, es geht abwärts. Die haben nämlich jetzt Byte an irgendeinen random TikTok-Klon verkauft. Also ich glaube, das hat nicht
funktioniert. Clash heißt der.
Und das ist für mich so, ich glaube, ich der letzte Sargnagel an Byte. Also da kommt, glaube ich, nichts mehr. Wir hatten es damals ein bisschen gelobt als eine legit Alternative zu TikTok. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, das war die letzte News, die wir davon gehört haben.
Ja, mal gucken. Ich würde mir das sogar vielleicht mal angucken. Diese Clash-App oder was auch immer das ist. Einfach um auszutesten.
Ja, vielleicht taugt es ja. Vielleicht gibt es da irgendwie eine bessere Subkultur. Eine bessere
vielleicht
Kultur
ist
das
cool.
TikTok.
Ja. Naja.
Gut, dann hatten wir noch ein weiteres Follow-up. Wir hatten berichtet schon im Dezember, dass die Funke Mediengruppe, also das ist so ein Redaktionsnetzwerk, von einem Hackerangriff lahmgelegt wurde und die nur noch Notausgaben ihrer Zeitungen produzieren konnten. Jetzt erst, also letzte Woche, haben sie es geschafft.
Was, erst letzte Woche?
Ihre Systeme wieder zum Laufen zu kriegen. Also die haben vier Wochen lang Notausgaben ihrer Zeitungen managen müssen. Und ich habe da mal einen Artikel verlinkt, das ist echt gruselig. Also die Redakteure haben dann ihre privaten E-Mail-Adressen verwendet, um dann an selbstständige Grafiker und Layouter, die außerhalb von dem Funke-Netzwerk arbeiten, die Artikel hinzuschicken, damit die dann auf ihren privaten Rechnern im Illustrator oder sonst wo die Zeitung layouten. Also das hat wohl einige schlimme Kreise gezogen und die Vermutung ist, dass es Ransomware war, also ein Erpresserangriff. Das heißt, da dringen Hacker in das System ein, machen das System unbrauchbar, indem sie die Daten verschlüsseln und fordern dann einen Geldbetrag in einer Kryptowährung in wahrscheinlich sehr, sehr hohen, in sehr, sehr hohem Umfang, in sehr, sehr hohen Mengen.
Ja.
Und wenn das nicht bezahlt wird, dann bleiben die Daten eben verschlüsselt und das System unbrauchbar und die haben offensichtlich nicht bezahlt. Also das ist nicht offiziell bestätigt, weil die Staatsanwaltschaft da noch ermittelt und ich finde es auch gut, dass da, ich glaube sogar der Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt, weil, ja, ich sage jetzt mal, Presse ist schon irgendwie sowas wie eine kritische Infrastruktur Und wenn es offensichtlich so einfach möglich ist, da ein ganzes Redaktionsnetzwerk lahmzulegen, dann muss man da, glaube ich, schon mal ein bisschen genauer hinschauen, warum das so ist.
Aber ich denke, die Ransom war dann auch relativ hoch, weil...
Ja, vermutlich.
Weil, wenn du so einen... So ein krasses Ding da, Hexter.
Die entgehen ja auch komplett die Anzeigeneinnahmen. Also die waren jetzt praktisch einen Monat lang nicht in der Lage. Also ich glaube, Abonnenten sind vermutlich keine abgesprungen von den 5, die nur übrig sind. Aber Anzeigen werden wahrscheinlich da jetzt nicht mehr so funktioniert haben, wie sie es geplant hatten. Also
ja, das schon, ist natürlich das ein echt großer bitter.
Wirtschaftlicher Verlust auch
wird. Ja, definitiv.
Also Grund mehr, Leute, passt auf eure Sicherheit auf im System. Schaut, dass ihr gute Produkte verwendet, dass Zugänge gut abgesichert
Updates
sind.
Updates machen.
Sichere Passwörter, Updates. Und lasst es in Experten machen. Das sollte nicht so die IT-Abteilung irgendwie so nebenher machen, sondern das sollte man mindestens einmal im Jahr an den Experten ranlassen.
Yes, da auf jeden Fall nicht an Geld sparen, weil das wäre dann dumm.
Genau, das Geld, das verliert man dann relativ schnell, wenn es ernst wird.
Ja, und zwar in deutlicher höhere Ausgaben.
Ja, und den Reputationsverlust. Und
oh ja, auf jeden Fall auch.
Den
auf jeden
kann man
Fall
sich
auch
gar nicht wieder zukaufen.
Ja.
Gut, kommen wir nun zu den News, weil da ist diese Woche echt was sehr Spannendes passiert.
Hat, glaube ich, jeder mitgekriegt,
genau,
die Top-News.
Das ist auch aus der Tech-Bubble rausgeploppt.
Ja, dezent.
Ein Subreddit hat Dinge getan. Was haben die denn getan, Lukas?
Also r/WallStreetBets haben mitbekommen, dass bestimmte hohe Investoren,
hauptsächlich so Hedgefonds,
Hedgefonds, die halt mega viel Geld haben
und die moralisch vielleicht auch gar nicht mal so die nicesten Dudes sind.
Genau, haben sich Optionen gekauft, dadurch, dass die GameStop-Aktie abfällt.
Was ist ein GameStop?
GameStop ist ein, ich glaube, den gibt's auch gar nicht. Gibt's den in Amerika?
Den gibt's, glaube ich, auch in Amerika. Also das ist
Weiß ich gar nicht. Also den gibt's aber nicht überall, das weiß ich.
Eine Ladengeschäftskette für Games.
Genau, und für so Games
die
einfach.
Die strugglen halt gerade hart, weil
Digital kauft man halt doch häufiger. Wir haben unsere Switches in einem GameStop gekauft.
Genau.
Das haben wir, glaube ich, sogar erwähnt.
Ja, die haben sich sehr gefreut.
Ja, und da haben die haben Optionen gekauft, dass quasi die Aktie abstürzen wird, also runtergehen wird, und das haben die auf WallStreetBets mitbekommen und haben sich dann gedacht, fuck them.
Was wäre denn, wenn wir einen spontanen Hedgefonds gründen oder einen spontanen Fonds gründen, bestehend aus Tausenden, Zehntausenden Kleinanlegern?
Die einfach die Aktie kaufen und damit den Preis in die Höhe schleudern. Und genau das haben sie auch gemacht.
Ja, genau. Und dann haben die Hedgefonds mit ihren
Millionen
Shorts
verloren.
Millionen bis Milliarden tatsächlich verloren.
Ja, also krank.
Oder werden es noch verlieren. Also ich glaube, die Frage ist jetzt, wer einen längeren Atem hat. Also ob die Kleinanleger jetzt rauscashen oder ob die Shorts haben, die Großaktionäre und die Fonds, ob die dann ihre, zu teureren Preisen dann die Aktie einkaufen müssen und damit sehr, 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 sehr viel Geld verlieren.
Ja, ich finde das Ganze eigentlich ziemlich lustig. Es gibt sehr, sehr viele Memes auch darüber und so.
Ich finde es auch ganz gut, weil letzten Endes war das immer so ein Spielplatz, auf dem man nur spielen konnte, wenn man richtig viel Kapital hat.
Richtig, richtig.
Und man konnte mit auf diesem Spielplatz auch sehr viel Geld verdienen auf Kosten von Firmen wie GameStop oder auf Kosten von Kleinanlegern. Und ja, jetzt hat sich so der Spieß ein bisschen umgedreht.
Genau.
Weil es jetzt offensichtlich im sozialen Medium Möglichkeiten gibt, die Menge an Kapital ganz lose und chaotisch zusammenzukriegen, um solche Effekte zu erzielen.
Ja, ich finde das schon
und das
ziemlich
ist in
gewisser
Weise
also
eine Demokratisierung. Also es gab ja vor ein paar Jahren schon die 1%, die 99% Demonstrationen gegen die Wall Street. Und da ging es ja genau darum, dass es den Kleinanlegern überhaupt nicht möglich ist, gemäß den Spielregeln, die sich dummerweise am Finanzmarkt etabliert haben, so in der Form Gewinne zu erzielen wie die Anleger mit großem Kapital. Und das ist in gewisser Weise eine sehr schöne Demokratisierung. Was ich jetzt nicht so schön fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es gibt ja diese App namens Robinhood.
Mhm.
Und damit können Kleinanleger Aktien kaufen und Finanzprodukte erwerben und damit handeln. Und die haben dann tatsächlich irgendwann den Ankauf von GameStop-Aktien blockiert.
Ja, das war nicht nur bei der so, ich glaube, es war bei mehreren sogar so.
Genau, also aber gerade, dass es Robinhood macht,
ja, ja.
Die sich ja auf die Fahne geschrieben haben, diese Zugänglichkeit für den Kleinanleger zu gewährleisten.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich bin auch nicht so tief drin, also ich kann...
Ja, ich auch nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich finde auch dieses Handeln mit Optionsscheinen absoluter Garbage.
Ja,
also
ja.
Das ist letzten Endes, das hat nichts mehr mit der Produktivität oder mit der Wertschöpfung von einer Firma zu tun wie GameStop. Das hat nichts mehr mit dem real existierenden Wert zu tun, mit Werten, die geschaffen werden, sondern das ist reine Zockerei.
Und ja, das stimmt.
Ich persönlich habe da keinen Bock drauf.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne mich jetzt auch nicht so tief mit der Materie aus. Vielleicht gab es da noch einen Alternative Motive oder so. Von den Apps, dass man da das irgendwie gehaltet hat oder was weiß ich. Aber ja, ich finde die Situation insgesamt eigentlich ziemlich lustig. Und go Reddit, sage ich nur. Go
ja,
Reddit.
Tatsächlich. Und ich finde es schön, dass es da jetzt dass man mit großem Kapital jetzt Angst haben muss, dass man nicht mehr unter sich ist. Ich glaube, das ist so die Demokratisierung. Der.
Ja, ist schon eine klare Message auch einfach. Ja. So, fickt euch.
Ja, wir können auch was.
Wir können euch auch schaden. Also ich glaube, da sind manche schon ziemlich mitgenommen worden.
Ja, was da halt jetzt schade ist, also wenn jetzt diese Fonds tatsächlich jetzt irgendwie vom das Ersparte der Oma beinhalten, ist es natürlich nicht geil.
Ja, natürlich.
Also das muss man halt auch immer sehen, dass die meisten die solche Zockerwetten machen, ja nicht mit dem eigenen Geld handeln, sondern das Geld von anderen Anlegern nehmen. Und das macht die Sache eigentlich wieder traurig. Und wie gesagt, meine private Meinung dazu ist, in Firmen investieren, weil man an das Geschäftsmodell und die Wertschöpfung glaubt, super coole Sache.
Ja.
Mit Zockerprodukten, Glücksspiel spielen auf dem Aktienmarkt finde ich nicht so geil.
Ja, kommen wir von einem Weltthema zu einem lokalen
Thema, sogar zu einer gemeinsamen Freundin von uns, die letzte Woche viral gegangen ist.
Ja, und zwar die Selina, die hat ein Schulreferat gemacht über ihr schlechtes Internet im Schnee.
Sie hat nicht, anders war es glaube ich, glaube sie hat generell ein Referat gemacht. Und sie musste, um dieses Referat im Online-Unterricht halten zu können, raus in den Garten.
Ach, deswegen.
Genau, weil das kabelgebundene Internet im Haus wie
so schlecht ist.
Eine absolute Katastrophe war oder ist. Und die LTE-Verbindung nur irgendwie im entferntesten Spot im Garten vorhanden war. Und sie hat dann dort im Schnee ihr Referat gehalten. Und der Papa hat dann davon ein Foto gemacht.
Ah, wie geil.
Der ist auch Webdesigner und weiß, wie das Internet-TM funktioniert. Und das Bild ging viral. So, es kann ja nicht sein, dass die arme Selina wegen dem schlechten Internet im Garten ein Referat halten muss. Und ja, das kann nicht sein. Tatsächlich, das ist richtig so. Aber was ich da nicht verstehe, die Story wurde dann aufgenommen von ProSiebenTAF. Von RTL Explosiv, vom Kinderkanal, vom Bayerischen Rundfunk, die Bild-Zeitung hat darüber berichtet und RBR Nachrichten direkt.
Ja.
Dann hat sich, als das Ganze viral gegangen ist, sowohl die Telekom eingeschaltet, als auch der Herr Scheuer höchstpersönlich hat bei der Familie angerufen, um dann mit heißer Nadel und ganz viel politischer Sichtbarkeit den armen Selinas Glasfaser ins Haus zu legen.
Ja, genau. Es ist halt schon...
Warum? Ja. Warum kann Sascha Lobo 10 Jahre über den schlechten Netzaufbau in Deutschland blocken und letzten Endes Monat für Monat warnen, dass das ein richtig krasses Problem ist und wir da in Bereiche der dritten Welt zurückfallen? Und eine kleine Story, die sich im Boulevard gut verkaufen lässt, genügt und alles schaut drauf. Warum?
Ja, verstehe ich auch nicht. Naja, vielleicht tut sich ja was dadurch. Also das wäre natürlich cool.
Ich bin froh, dass dieses Thema eine Sichtbarkeit gewonnen hat. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass diese Sichtbarkeit nicht immer eine Story braucht, um diskutiert und gelöst zu werden. Wir haben hier in Deutschland definitiv ein Problem mit dem Breitbandausbau, mit ganz konkret mit dem Glasfaserausbau. Es wird viel zu lange und viel zu vehement am Kupfer festgehalten. Und es muss mehr Ausbau im Glasfaserbereich geben. Und
aber VDSL.
Genau, aber VDSL, hallo, ist doch voll geil. Wir können doch das 30 Jahre alte Kupfer, können wir doch jetzt noch 2 Bit mehr rauspressen. Wir müssen doch jetzt nicht hier Dinge tun.
Victoring.
Finde ich absolute Katastrophe und da muss gehandelt werden. Und
ja, auf jeden Fall.
Der zuständige Minister da jetzt vielleicht über ein hübsches Mädel im Boulevardfernsehen drauf aufmerksam gemacht wird. Gut,
ja.
Danke, Selina, dass du diese Story mitgetragen hast.
Ja, und danke, dass du auch meinen Song displayed hast oder versucht, es in den Fernsehen zu bekommen. Vielen Dank.
Ja, und wir arbeiten weiter an der Musikkarriere von Selina.
Genau. Da werden wir, wenn da mal was rauskommt, werden wir das hier auf jeden Fall auch erwähnen.
Definitiv. Aber noch ist noch nichts draußen.
Genau.
Das ist alles nur noch unter Dach.
Sehr, sehr talentiertes junges Mädchen, sage ich nur.
Ja. Dann iOS 14.4 fixt angeblich 3 Security Bugs,
die actively exploited wurden.
Genau, also wo offensichtlich jemand hier Dinge tut mit unser aller iPhones und Apple sagt nicht was. Finde ich jetzt gar nicht mal so geil, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch nicht geil.
Also da gab es jetzt auch kein Follow-up. Also es war offensichtlich nur so, dass Apple sagt, ja, mach da mal ein Update, weil wir wissen, dass diese Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt werden.
Ja.
Also mehr habe ich jetzt auch nicht gefunden. Long story short, wir haben es am Anfang schon gesagt, macht Updates. Also wenn irgendwo im System ein Update hochploppt, dann ist das ein klarer Call to Action.
Ja. Meistens ist ein Update, also meiner Version immer updaten, Major Version vielleicht aufpassen, aber meiner Version kann man eigentlich ohne bedenken.
Kann man richtig.
Ja. Genau.
Was woran sieht man in meiner Version in der Regel?
Dass sie nicht die erste Zahl ändert, sondern die dahinter.
Genau, also nicht die erste Zahl vom Punkt, sondern die zweite.
Genau.
Dann.
Also die zweite, also die erste nach dem Punkt.
Genau, die erste nach dem Punkt. Ja, also wenn man den Punkt als Trendzeichen sieht, dann ist es die zweite Zahl.
Genau.
Nicht Ziffer, sondern Zahl.
Genau.
Sind wir ganz genau.
Ja,
Wer sich dafür interessiert, Semantic Version in Samword.org beschreibt einen sehr guten Mechanismus, um Versionsnummern in der Semantik, also eine Bedeutung zu geben.
Ja.
Major Minor Fix. Dann
Twitter.
Sehr, sehr spannende News. Also, Twitter weiß ja irgendwie immer noch nicht, wie man Geld verdient. Und irgendwie haben sie, glaube ich, auch keinen Bock, Geld zu verdienen, weil es gäbe so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass.
Doch, die richtige Entscheidung war auch einfach, Stories einzuführen.
Genau, Stories einzuführen, weil die Monetarisierung von Stories ist ja klar wie Kloßbrühe. Das ist ja
also
super evident, wie man damit
Stories
Geld verdient.
Stories sind auch einfach überall wichtig.
So, und jetzt hat Twitter was gekauft. Also da muss man vielleicht mal anders anfangen. Es gibt.
Was ist Review?
Genau, es gibt eine Plattform, die nennt sich Substack. Kennst du die, Lukas?
Nee.
Substack ist eine Plattform, da können frei und selbstständige Autoren, ja, ich sag jetzt mal, sowas wie Newslettern, kostenpflichtigen Newsletter etablieren. Und der wird dann eben auf der Substack-Plattform.
Ach, und das hat Twitter jetzt gekauft, damit man Twitter quasi als Newsletter auch benutzen kann, so
das
mäßig.
Das wäre die Hoffnung, das wäre der Plan. Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass Substack extrem gut funktioniert. Also ich glaube, die Autoren, die dort regelmäßig publizieren, also die dann praktisch auch teilweise von Medium abgewandert sind, weil sie mehr Geld verdienen wollten oder die vielleicht sogar von großen Massenmedien, Times oder The Verge, abgewandert sind oder dort gekündigt haben, um dann privat zu publizieren, die können mit Substack eigentlich einen ganz guten Unterhalt erzielen.
Ja.
Und das Problem ist aber, Substack bietet dir halt nur diese Plattform. Das heißt, du bist eigentlich überhaupt nicht eingebunden in eine Community.
Ja, ja, richtig.
Und zu Substack gab es einen Konkurrenten, der nannte sich Revue, also wie das französische Zurückschauen. Oder
Revue passieren lassen.
Genau. Und diese Plattform wurde jetzt gekauft von Twitter. Und ich interpretiere jetzt mal rein, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee.
Ich finde es auch, also dafür, wir haben ja schon in der Social-Media-Folge haben wir ja schon quasi die Kulturen beschrieben.
Genau.
Und was da ganz oft einfach ist, sind halt Leute, die halt News writen, Newsletter haben, irgendwie halt einen Blog haben, da irgendwelche genau, Blogger sind, Writer.
Digitale Publizisten kann man
richtig,
fast sagen.
Richtig, richtig. Und
die
das
treffen sich auf Twitter.
Da ist natürlich ein Newsletter die perfekte Edition einfach dazu, so. Und auf der Seite ist auch schon Twitter Plus Revue ist da schon ganz groß am Monetizen hier. Und ich denke mal, das wird ganz cool.
Ja, also ich kann mir das auch vorstellen. Also gegeben dem Fall, du bist jetzt tatsächlich ein Twitter-Mensch, der jetzt im seriösen Bereich unterwegs ist und News publiziert und teilt, vielleicht auch ein bisschen bloggt, da kann man jetzt dann natürlich mit so einem Paid-Newsletter seine Inhalte aufwerten, indem man dafür Geld bekommt. Ich denke, so ist die Denkweise. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also für uns wird es wahrscheinlich nicht taugen, für 99% unserer Zuhörer sicherlich auch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, einen sehr guten Newsletter mit, was weiß ich, 2-3 Euro im Monat auch zu abonnieren.
Ja.
Und wenn das dann funktioniert, dann glaube ich, ist Revue eine sehr gute Ergänzung zu Twitter.
Ich denke auch. Ich denke, das ist echt ganz, ganz cool eigentlich.
Aber wollen wir wetten, sie verbummeln es wieder.
Ja, also ich denke auch.
Was haben sie? Periscope haben sie gekauft. Sie hätten sie hätten noch vor TikTok werden können.
Stimmt, ja.
So haben es komplett irgendwie verbummelt. Periscope findet nicht mehr statt. Diese Reels, diese Stories. Kein Handgerät mehr danach. Also ich kriege auch keine in meine App gespielt.
Ich habe noch nie eine gesehen, ja, ehrlich gesagt.
Kaum einer macht das. Also Twitter hat echt eine ganz krasse Backstory aus einer guten Idee oder aus einer guten Akquise echt nichts rauszuholen. Und das ist ein bisschen schade.
Ja, finde ich auch. Ich hoffe, das verbummeln sie nicht. Wir sind gespannt.
Jetzt über den, hey, da müssen wir jetzt aufpassen, weil unsere Leute das vielleicht tatsächlich auch auf ihrem Lautsprecher hören. Wir reden jetzt über den Amazon Echo und das System, das da drauf läuft. Wir nennen es jetzt einfach Alexa. schon geht sie an. Die Software, die auf dieser Alexa läuft, die kann jetzt Annahmen treffen, Hunches. Hat Amazon das getauft?
Das ist natürlich cool.
Was da dahinter steckt, ist zum Beispiel Folgendes. Was machst du denn immer, wenn du schlafen gehst? Dann machst du bestimmt irgendwelche Dinge mit deiner Alexa und sagst irgendwie so.
Ich sag dann immer Alexa, Schlafenszeit.
Genau, und das hast du wahrscheinlich manuell programmiert.
Richtig.
Ja, weil du ja weißt, wie das geht.
Ja.
Aber stell dir jetzt mal vor, da hast du es nicht gemacht und du sagst jetzt jedes Mal, yo, Licht im Schlafzimmer auf 5% und Licht sonst überall aus und bitte die Rollläden runter.
Ja.
Dann kann die Software jetzt erkennen, dass das wohl zusammengehört und trifft dann eine Annahme, ein Hunch und bietet dir dann an, das alles gemeinsam zu tun, also so komplett autonom. Also über probabilistische Häufungen versucht dann die Alexa herauszufinden, was wohl irgendwie zusammengehört. Und das finde ich eigentlich schon ein ganz gutes Konzept.
Sehr, sehr interessant. Ich weiß bloß nicht, wie das in der Umsetzung dann am Ende aussieht.
Genau, also das steht und fällt halt mit der Implementierung.
Richtig.
Und man muss es auch aktiv in der App anschalten.
Mhm.
Also wenn ihr das machen wollt, dann wir haben den Link in den Shownotes reingepackt.
Würdest du sagen Videobeschreibung?
Genau, das ist eine Video, weil es ein Video ist tatsächlich. Also die haben irgendwie Textbeschreibung irgendwie, hier gehen die Einstellungen, klickt zweimal, das gibt's heute nicht mehr. Man muss immer irgendwie ein 3-minütiges Video machen, wo dann die Information genau in 2 Sekunden
wo man 5-mal sagt, ja bitte subscribed.
Ja genau, also ist wohl offensichtlich gerade der Status quo. Schaut euch dieses Video an, da steht auch drin, was die Hunches machen und wie man es in seiner Alexa-App auf dem iPhone oder auf dem Android dann anschalten kann, sodass die Alexas und die Echos und was es da alles gibt in eurem Haus diese automatische Annahmen dann auch treffen.
Ja.
Hast du dich schon angemeldet zum Corona-Impfen in Bayern?
Nee.
Ich habe es tatsächlich schon gemacht.
Weil ich komme als letztes dran, deswegen brauche ich mich auch jetzt anzumelden.
Ich bin auch relativ spät dran, zumindest nach der jetzigen Impfstrategie. Und habe es aber trotzdem mal gemacht, vor allem auch, weil mich interessiert hat, wie das in Bayern funktioniert.
Die digitale Variante?
Ja, die digitale Anmeldung. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also da haben irgendein Beratungshaus, ich habe den Namen vergessen, und Werbung machen wollen wir eigentlich auch nicht. Also irgendein Beratungshaus hat es wohl gemacht. Die lassen das in ihrer eigenen Hybrid-Cloud laufen und das hat echt gut funktioniert. Ach, also cool. Die E-Mail kam schnell genug, die Webseite war responsiv.
Ja, ich habe auch zugänglich bei dir gesehen, also die Webseite sah gar nicht so schlecht aus.
Genau, also in Bayern, wir wollen jetzt hier nicht braggen, aber in Bayern scheint es wohl zu funktionieren.
Ja.
Wo es überhaupt nicht funktioniert und wo ich hier einen wunderschönen Rant-Artikel gelesen habe, ist in Nordrhein, also Nordrhein-Westfalen. Da hat der oder die Autorin dieses Artikels ungelogene 8 Stunden versucht, so eine Anmeldung zu machen und ist jedes Mal an einer anderen Fehlermeldung gescheitert, um sich dann weiteres Stock-Footage in die Augen werfen zu lassen, die irgendwie sagt, oh, es hat leider nicht geklappt, versuchen Sie es doch bitte mal zu einem späteren Zeitpunkt. Wer sich gerne solche Rants durchlesen möchte, hier, you are, der Link ist in den Shownotes. Und großes Mitleid an alle, die unter termin.corona-impfung.nrw 8 Stunden brauchen, um da einen Termin zu kriegen oder sich einen Termin zu schopfen für den 18-jährigen Opa. Scheint wohl nicht so einfach zu sein.
Die ausgewählten Termine konnten nicht reserviert werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Verfügbare Termine werden geladen.
Das ist echt, das ist gut. Das ist, sieht sehr, sehr lustig aus. Das ist ein
sehr lustiger Artikel auch. Der Autor hatte sich dann auch alle Mühen gemacht, die Stock-Footage von dem Rentner, der da grinst, dann zu recherchieren und herauszufinden, wo die herkommt und so. Also es ist echt ziemlich, ziemlich lustig.
Mann.
Dann noch ein Hinweis von Daimler.
Aber das ist doch dann Competition, oder nicht?
Das ist Competition, ja, also genau, also grundsätzlich Transparenzerklärung, wir sind Daimler ist unser Kunde und die Mercedes-Benz AG, so heißt die jetzt inzwischen, glaube ich, hat eine Ausschreibung gemacht, wo ihr und wir uns melden können, wenn wir Software schreiben wollen, die im Fahrzeug läuft. Das ist so eine Art
In-Car-Software nennt sich das.
In-Car-Software, genau. Das ist so eine Art, ja, ich kann mal sagen, Hacker, kann man es Hackathon nennen?
Ja.
Bezahlte Hackathon, ja,
irgendwie sowas.
In-car-coding.com.
Kann man dann so eine Idee pitchen?
Genau, kann man eine Idee pitchen, richtig. Es gibt drei Themenbereiche, zu denen man pitchen kann.
Ja, In-Car.
In-Car-App, dann gibt es Mobile
und Truck.
Trucks, genau. Und da kann man eine Idee hinschicken und wenn die Idee dann irgendwie taugt, dann bekommt man auch hoffentlich dann vermutlich auch das Budget, das Ganze zu implementieren. Genau,
dann kriegt man noch Mentoring und dann irgendwie soll man das machen oder so.
Genau, fand ich ganz spannend, eine ganz spannende Idee, vor allem, weil ich mir den EQA auch tatsächlich als Auto für mich mal so ein bisschen in die nähere.
Hat natürlich schon bestellt, steht hier schon.
In die nähere Auswahl, in die nähere Auswahl getroffen habe. Ich habe immer noch draußen keine Steckdose, um es zu laden. Also da müsste ich mal noch mit meinem Vermieter reden.
Mist.
Damit dieses Autochen dann auch immer vollgeladen zur Verfügung steht.
Ja, wird Zeit für ein Haus, dann kannst du es selber machen.
Da müsste ich ja die Steckdose selber bauen.
Ja, richtig. Kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Du kannst doch einen Raspberry Pi machen.
Ja, aber ich kann keine Steckdosen machen. Da haben wir dann doch ein bisschen Respekt vor diesen Strom.
230 Volt.
Ja, aber ich glaube eher Drehstrom will man da hinlegen.
Ach so, ja, also ich glaube schon,
dass das dann doch nochmal eine andere Ausnummer ist. Und genau.
Ja, vor allem, weil du dann umziehen musst. Verstehst du?
Da habe ich auch keinen Bock drauf. Wobei du mir ja natürlich helfen würdest hier.
Gut, kommen wir zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche, genau. Also wenn ihr Software für Auto schreiben wollt, dann könnt ihr den Link in den Shownotes klicken.
Genau, und um wenn euch ihr, da zu bewerben. Boah, jetzt habe ich die perfekte Überleitung, okay. Und wenn ihr Software für Autos schreiben wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall auch Resilience und Fault Tolerance, ne?
Mega, genau, weil ihr wollt ja, dass die Software auch funktioniert, wenn die Hälfte eurer Services gerade irgendwie Siesta macht.
Genau.
Und das ist auch unser Thema der Woche. Genau, was ist denn so ganz grundsätzlich Resilience und Fault Tolerance und warum braucht man das?
Resilience ist, glaube ich, heißt, dass die Anwendung, obwohl Fehler, nee, ich weiß nicht, heißt es beides? Ich weiß es nicht. Ich
glaube beides. Also
dass die Anwendung
tatsächlich synonym.
Dass die Anwendung noch läuft, obwohl vielleicht etwas nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man so generell zusammenfassen.
Genau, so kann man es generell sagen. Und ich muss auch sagen, dass das einer der ganz großen Probleme bei Microservices ist.
Ja, und tatsächlich.
Das ist eigentlich auch ein starkes Gegenargument gegen Microservices. Ich will da jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ja, toll, wir wollen hier Microservices und oh, jetzt haben wir einen ganzen Sack voll Problemen. Lasst uns dann den ganzen Sack voll Problemen mit einem ganzen Sack voll Lösungsansätzen wieder irgendwie in den Griff kriegen. Diese Diskussion können wir vielleicht dann tatsächlich im Laufe der Woche auf Clubhouse führen. Ich will jetzt hier tatsächlich nur mal die Resilienz und Fehlertoleranz-Patterns mal agnostisch von der tatsächlichen Notwendigkeit vorstellen. Weil man kommt nicht drum rum. Also selbst wenn man jetzt einen Monolithen hätte oder eine zentrale Infrastruktur, du hast immer irgendwelche Fremdsysteme, die du ansprechen musst. Ja. Und wenn es nur die Datenbank ist, die unter dir liegt. Und da sind diese Patterns ganz, ganz nice. Wobei ich Pattern, da denkt man immer, hey, das ist so voll das komplexe Ding, aber eigentlich ist es mega trivial.
Ja.
Aber man muss dran denken und deswegen fangen wir.
Richtig.
Fangen wir mal an.
Mit Retries.
Genau, Retries. Stellen wir uns mal vor, wir wollen aus unserem
Kubernetes.
System auf der Startseite unserer Webseite das Wetter anzeigen.
Okay.
So.
Das stelle ich mir vor, ja.
Genau, stellst du vor, so also Webseite, hallo Lukas, das Wetter heute.
Wer sind wir? Sind wir die Webseite?
Sind die Webseite, genau. Okay. Das sind die Webseite. Das Wetter ist heute toll.
Ja.
Ja, das willst du anzeigen. Und da musst du natürlich wissen, ob das Wetter toll ist. Deswegen gibt es da eine API, also eine API, die dir diese Wetterinformationen liefert.
Okay, dann frage ich mal die API, hallo, gib mir mal Wetter.
Schleich dich, ich bin nicht da.
Scheiße.
So, und jetzt könntest du das Wetter nicht anzeigen, richtig?
Richtig, jetzt könnte ich sagen Fehler.
Fehler, genau. Webseite tut nicht, weil Wetter ist nicht da.
Wetter weg.
Genau, du kannst.
Es gibt kein Wetter.
Genau, du kannst deinen Terminkalender nicht anschauen, weil es gibt kein Wetter.
Ja, genau.
Nicht so gut. So, jetzt, wie könntest du das Problem jetzt lösen?
Ich könnte nochmal fragen. Genau, hallo. Du fragst
nochmal. Hallo, ich bin immer noch schlafen.
Oh.
Aber vielleicht bin ich später wieder da.
Okay, dann frage ich doch nochmal.
Ja, hier ist das Wetter. Das Wetter in Pfaffenhofen heute ist toll.
Oh, da freue ich mich.
Sehr gut.
Er ist tatsächlich heute relativ gut. Ne?
Ja, tatsächlich. Also von Winter ist es relativ gut. Also kannst du jetzt anzeigen auf deinem Pfaffenhofen-Veranstaltungskalender, Wetter in Pfaffenhofen ist heute toll.
Ja.
So. Und damit haben wir auch schon das Pattern
erklärt.
Retries erklärt.
Ja, es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ihr solltet halt vielleicht mehrere Versuche machen, um einen Call an eine API zu machen.
Genau, und wenn ihr so ein Framework wie Quarkus verwendet, dann gibt es da sogar eine Annotation.
Retry.
Retry, die ist sogar im Microprofile Fault Tolerance spezifiziert. Ja. Da könnt ihr dann einfach sagen, max retries gleich 3, wenn ihr Java verwendet und ihr habt jetzt kein Microprofile am Start, dann gibt es da auch eine freistehende Library, die nennt sich Resilience4J. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Weiterentwicklung von Netflix Hystrix. Also Hystrix war eine Library, die, ich weiß gar nicht mehr, welche Programmiersprache das war, die dafür genau geschrieben wurde. Die wurde aber nicht mehr weiterentwickelt tatsächlich. Also die hat dann irgendwann ein Ende gefunden. Die hat Netflix gesagt, brauchen wir nicht mehr, ist alter Gimmel. Und dann haben die Leute von Resilience4J das aufgegriffen und zum Beispiel auch hier so einen Retry-Mechanismus mit eingebaut. Das funktioniert dann bei Resilience4J nicht mit einer Annotation, sondern das funktioniert, indem man einem Objekt einen Supplier übergibt. Also du würdest dann praktisch den Supplier, der die tatsächliche REST-Anfrage macht, den würdest du dann in dieses Objekt reinpacken und dann würde dieses Objekt den Retry machen.
Ja.
Und das funktioniert da genauso gut. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt sowas Modernes wie Microprofile verwenden.
Aber solltet ihr natürlich, weil das voll cool ist.
Ja, genau, aber oftmals ist es ja so, dass man eine alte App hat und dass man da trotzdem so diese Methoden verwendet.
Ja, ja, genau.
Und dann nimmt man halt Resilience4J.
Ja.
Wenn man Java nicht verwendet, hat man sowieso verloren.
Genau. Nächstes Szenario.
Nächste Szenario.
Ich will das Wetter haben.
Du willst das Wetter haben. doof, gell?
Ja, kacke.
Jetzt müssen deine User echt lang warten auf Kackwetter, gell?
Ich hab's immer noch nicht. Ich zeige aber noch nichts an. Also.
Genau, du zeig einfach mal nichts an.
So. Genau.
Nicht so gut, oder?
Und deswegen bräuchte man eigentlich mal ein Timeout, würde ich behaupten.
Ja, richtig, Timeout, das war cool.
Ey, das war echt cool.
Genau, aber was ist denn ein Timeout?
Ja, also Timeout kennt ihr, woher kennt man das vielleicht?
Ja, tatsächlich, wenn man irgendwie eine Webseite aufruft und der Ladebalken lädt, dann kommt irgendwann.
Aber gibt es das im echten Leben vielleicht auch irgendwo? Ein Timeout? Also ist es nicht irgendein Sport oder so?
Nee, ich glaube Subway oder so. Also wenn ich echt merke, ich schaff's nicht mehr, dass diese lahmarschige Bedienung im Subway mein Sandwich.
Dann gehe ich halt einfach.
Dann gehe ich einfach.
Ja, genau.
Das ist dann mein privater Timeout.
So, fast fertig. Ah, nee, dauert mir zu lange.
Genau.
Ciao.
Das ist natürlich auch ein Problem von Timeouts. Das haben wir gleich das richtige Problem. Also erstmal, was ist ein Timeout? Ein Timeout ist einfach die maximale Zeit an Sekunden oder Millisekunden, die eine Funktion auf ein Ergebnis wartet. In der Regel von einem entfernten Service oder von.
Ah, doch, es gibt auch ein Timeout, wenn im Football zum Beispiel, wenn man sagt,
ja,
ich brauche ein Timeout, aber das ist was anderes.
Das ist, glaube ich, was anderes.
Ja. Also man sagt einfach, ich mache eine Maximalanzahl von Sekunden, die ich jetzt warten werde, bis mein Request vielleicht irgendwann wieder zurückkommt. Und wenn das nicht passiert, dann sage ich halt, ach ja, Fehler.
Ja.
Und genau. Dann hat man Retries und versucht es nochmal.
Zum Beispiel, genau. Also das ist übrigens auch das, was übergeordnet ist hinter dem ganzen Thema. Man sollte diese Patterns kombinieren.
In Conjunction benutzen.
Also die stehen eigentlich nicht isoliert voneinander, ja. Sondern die.
Also Timeout ist jetzt keine Alternative zum Retry.
Genau, sondern das sind einfach Methoden oder etablierte Patterns, die man kombiniert und die dann in einer gewissen Konfiguration sinnvoll zusammenarbeiten können.
Genau.
Also ein Timeout ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Wir hatten tatsächlich letzte Woche, ich will nicht so tief drauf eingehen, aber wir hatten letzte Woche das Problem, dass eine Anwendung nicht gestartet ist tatsächlich.
Weil sie keine Antwort bekommen
hat. Weil sie keine Antwort bekommen hat und dann wartet die da stundenlang auf eine Antwort und die Antwort wäre mega unkritisch gewesen.
Richtig, also gar nicht crucial für die Kernanwendung, aber daher, dass wir keinen Timeout drin hatten und keine Fault Tolerance, wo wir später noch drauf zurückgreifen werden, ist die Anwendung einfach nicht gestartet.
Genau, und das kann man vermeiden mit einem Timeout. Also immer dann, wenn ihr auf die Antwort von einem System wartet oder auch auf die Antwort von einer Komponente aus eurem System, wenn ihr in einem Monolithen unterwegs seid, da macht einen Timeout. Und auch das ist eigentlich, das muss man nicht mal mit Annotationen oder so machen. In der Regel kann man das dem HTTP-Client oder der Datenbankkonfiguration auch mitgeben.
Ja.
Also ein Hibernate hat wahrscheinlich sogar ein Default-Timeout, wie lange es auf eine Datenbank wartet. Und wenn der dann überschritten ist, dann kommt da einfach ein Fehler zurück.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu dem, was man in der Regel dann mit einem Timeout und mit einem Retry kombiniert.
Genau.
Also man könnte
was
jetzt zum
danach
Beispiel
passiert.
Sagen, genau, wir haben ein Timeout von vielleicht 5 Sekunden und wir haben ein Retry von 5 Mal. Das kann man ja kombinieren, haben wir gerade eben gesagt. Und jetzt kommt dann der Fallback.
Genau.
Das heißt, wenn dann alles irgendwie nicht mehr tut, dann kann man eine Fallback-Methode definieren. Und das geht auch im Microprofile mega nice. Da kann ich nämlich einfach @fallback dran schreiben und sagen, hey, wenn diese Methode hier getimeoutet und geretried und alles ist kacke und es funktioniert nicht mehr, dann gibt es ein Fallback.
Was ist da der Hook, wenn ich fragen darf?
Der Hook ist da dann tatsächlich, dass
dass da eine Exception geworfen wird?
Ja,
oder?
Dass eine Exception geworfen wird oder dass die Timeouts durch sind oder dass die Retries durch sind.
Ah, okay,
also
verstehe.
So würde man das jetzt zum Beispiel mit Resilience4j konfigurieren.
Ja, wahrscheinlich.
Da würdest du jetzt tatsächlich sagen, was weiß ich, probiere es 5 Mal. Wenn schau, dass es nicht länger als 5 Sekunden dauert und wenn alle Stricke reißen, dann folgende Fallback-Methode. Und jetzt spielen wir das mal mit unserem Wetter wieder durch. Also du fragst mich jetzt nach dem Wetter.
Wie ist das Wetter?
So, und ich bin kaputt. So, ich sag, ich gebe dir vielleicht sogar einen Fehlercode und sag so, ich bin gerade im Wartungsmodus. Mich gibt's die nächsten 5 Minuten nicht mehr.
Mhm.
Und dann kannst du eine Fallback-Methode
implementieren. Ich brauche ein Fallback.
Ja, genau. Und dann würdest du dir im System so eine Fallback-Methode definieren. Was würde die im klassischen Falle anzeigen?
Das Wetter ist derzeit nicht verfügbar.
Ja, nur noch besser, das zuletzt verfügbare Wetter.
Ja, zum Beispiel, ja.
Also du könntest ja vielleicht vor einer halben Stunde schon mal das Wetter abgefragt haben und dann hast du dir das halt in den Cache reingelegt und dann kann die Fallback-Methode den einfach den gecachten Wert anzeigen. Der ist dann nicht aktuell.
Der könnte man da rein theoretisch vielleicht auch sagen, ich habe einen zweiten Service.
Zum Beispiel, genau, du holst dann vielleicht nicht von weather.com, sondern vom deutschen Wetterdienst. Der genau. kostet vielleicht ein bisschen mehr, da möchtest du ein bisschen sparen.
Richtig.
Und kannst den dann von einer anderen API holen.
Genau.
Und da kann man sich dann sozusagen überlegen, was man in dieser Fallback-Methode dann
macht,
genau. Im Microprofile funktioniert das, indem man addFallback über so eine Methode schreibt. Die liegt auch in dem Package FaultTolerance in Microprofile drin. Und da gibt man dann als String, und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht.
Also das ist nicht Refactor-kompatibel.
Da gibt man als String
den Methodennamen,
rein. Und Lukas hat schon gesagt, also wenn man da als Refactor, wenn man jetzt die Fallback-Methode umbenennen würde, dann würde jetzt eine Standard-IDE.
Geht halt alles über Reflection, ne?
Genau, geht über Reflection, würde wobei bei Quarkus wird die Reflection zur Compile-Zeit gemacht, aber das hilft trotzdem an der Stelle nichts. Würde schief gehen.
Ja. Ja, deswegen nicht die feine englische, aber trotzdem ziemlich gut.
Trotzdem besser als irgendwie abzustürzen.
Genau, als keinen Fallback zu haben.
Richtig, und mit Resilience for J könnt ihr das auch machen. Da könnt ihr dann einfach einen Fallback Supplier reinhängen, der dann an den Cache geht oder dann an den Cache geht. Das ist wahrscheinlich die sinnvolle Methode jetzt bei unserem Wetterbeispiel, weil ich glaube, eine Fehlermeldung würdest du nicht über ein Fallback machen, sondern da würdest du einfach die Exception
machen. Ja, wahrscheinlich. Oder man gibt einfach immer irgendwie so eine Standardantwort aus. Das Wetter ist toll.
Ja, genau, Wetter ist
toll, Fragezeichen.
Perfekt, heute.
Vielleicht.
Für den Datum von heute.
Genau.
Genau, also das wäre dann der Fallback.
Dann kommen wir zum Circuit Breaker.
Jetzt kommen wir zu drei eher so fortgeschrittenen Dingen.
Quasi das Gegenteil vom Fallback.
Genau, das Gegenteil vom Fallback ist der Circuit Breaker, also der Kurzschlussbrecher.
Circuit heißt Stromkreis,
Der Kreislaufbrecher.
Kreislaufbrecher,
Der den Teufelskreis durchbricht.
Genau,
also ja, was passiert da? Also stell dir jetzt mal vor, ich bin jetzt die Wetter-API wieder und du bist der Veranstaltungskalender vom Pfaffenhofen und da greifen jetzt in der Minute 1000 Leute drauf zu.
Und dann sagt der Service temporarily unavailable.
Genau, Sekunde 1000 Leute drauf zu. Dann hättest du jetzt ja ganz viele Requests offen, weil ich bin ja so dranfunzelig und funktioniere gerade nicht richtig.
Ja.
Das heißt, es belastet nicht nur mich als API, als Wetter-API, sondern es belastet auch dein System, weil auf einmal ganz, ganz, ganz viele Anfragen offen bleiben und Fehlerbehandlung, es kommt nichts und es ist voll der Crap und das ist doof.
Genau.
Da blockiert ziemlich viel. Und das würde vielleicht sogar noch weitergehen. Also stell dir jetzt mal vor, du hättest jetzt eine ganz lange Kaskade von Fehlerbehandlungen, die du abarbeiten müsstest und die werden dann ja auch alle nochmal Ressourcen brauchen. Und das wird dann so ein Kreislauf von Folgefehlern.
Ja.
Und den will man eigentlich abstellen mit einem Circuit Breaker. Was macht der? Der ist eigentlich relativ simpel. Da sage ich einfach, einen gewissen Threshold und wenn dieser Threshold erreicht ist an Fehlern, die aufgetreten sind,
dann mach mal nicht mehr.
Genau, dann liefer einfach wieder den Fehler zurück. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich will einen Circuit Breaker mit einem Threshold von 4 und wenn dann 4-mal ein Fehler gekommen ist, dann liefert er mir immer direkt die Fehlermeldung, ohne tatsächlich nochmal den Request zu machen und Ressourcen zu verbrauchen. Und das ist eigentlich das, was man machen sollte, vor allem dann, wenn der Zielservice auch unter meiner Verantwortung steht. Weil sonst fängst du an, den Service, der sowieso schon gerade irgendwie aus dem letzten Loch pfeift, nochmal mehr zu behämmern. Und das ist meistens nicht gut.
Ja.
Also so einen kleinen privaten DDoS, weil es gerade sowieso scheiße läuft, nochmal irgendwie 1000 Anfragen hinten drauf. Und dieser Circuit Breaker, der sorgt dann einfach dafür, dass man schneller failen kann. Mhm. Und auch das bietet sich natürlich an, zum Beispiel mit einem Failover oder mit, wie haben wir es genannt, es heißt Fallback, mit einem Fallback zu kombinieren, dass man sagt, okay, der Circuit Breaker sorgt jetzt erstmal dafür, dass dann schneller gefailt wird und dass wir dann den Fallback schneller ausführen können und dass dann das letzte Wetter immer direkt zurückkommt.
Ja.
Was man da bei einem Circuit Breaker auch immer dran denken muss, das ist ganz wichtig, wann resettet er sich wieder? Und das sollte man definitiv melden. Also ein Circuit Breaker, wenn der praktisch voll ist und wenn der schaltet, dann muss man informiert werden.
Mhm.
Also da muss dann irgendeine Art von Monitoring dahinter stehen, wo man das dann anschaut. Weil ich glaube, es ist nichts doofer, als wenn der Circuit Breaker dann triggert und dann einfach hier so, ja, bin jetzt halt dauerhaft dicht und ich liefere immer
Fehler.
Ich
mache hier nie wieder was.
Mache hier nie wieder auf und wenn die Wetter-API dann wieder tut, dann merkt er das gar nicht. Also den muss man einfach gut konfigurieren und sollte, denke ich, auch nochmal ein Mensch drauf schauen, wenn irgendwie so ein Circuit bricht.
Yes, sir.
Bulkhead.
Das kenne ich gar nicht. Da musst du mir jetzt helfen.
Ja, da habe ich mich auch was einlesen müssen. Ich habe eine sehr gute Dokumentation gefunden bei Microsoft tatsächlich, weil die haben für ihr Cloud-Produkt, für die Azure Cloud oder Azure Cloud, einfach ein Wiki aufgesetzt, wo sie gute Cloud-Design-Patterns vorstellen. Und eines davon ist das Bulkhead-Muster. Und ich versuche es einfach mal so zu erklären, wie auch wo der Name herkommt. Bulkhead heißt nämlich Shot, Brandshot oder auch aus dem Schiff die Shots. Das heißt, wenn was mit Wasser vorläuft, dann ist es immer nur ein Teil davon.
Okay.
Ja, und jetzt stellen wir jetzt mal Folgendes vor. Du hast jetzt wieder deine Veranstaltungskalender.
Ja.
Und du hast nur eine limitierte Bandbreite. Mhm. Jetzt gibt es da das Wetter und es gibt die Termine.
Aha, und man priorisiert die Termine über das Wetter, weil Exakt. Das ist der crucial part genau. Von der Anwendung.
Das heißt, du setzt die ganzen Requests, die parallel laufen und das Wetter abfragen in so einen Bulkhead-Kontext, in so einen Thread-Pool und du steckst die ganzen Requests in einen Pool, in einen Thread-Pool, die den Kalender abfragen in den anderen.
Mhm.
Das heißt, wenn dann der Bulkhead sozusagen, dieser Bulkhead-Kontext mit der Wetter-API Amok läuft, dann bist du immer noch relativ safe bei deiner Grundfunktionalität.
Das könnten wir mal in unsere Anwendung integrieren.
Ja, tatsächlich. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass irgendwie so Statistiken oder so, die werden, wenn die dann halt Amok laufen, ja, Pech gehabt, die sind dann halt nicht da.
Ja.
Und die Basisfunktionalität ist dann aber trotzdem funktionabel und ganz ehrlich, nehmt dafür ein Framework. Also ich habe mir da mal ein bisschen geschaut, was man da machen kann. Resilience for J ist da ganz gut. Und wenn man in einer anderen Sprache unterwegs ist, ist Polly relativ geil. Das wurde hier jetzt von den .NET-Leuten empfohlen.
Obwohl das zielt eher auf CPU ab, oder?
Nee, auch so ein bisschen, stell dir zum Beispiel Datenbank-Queries vor. Also Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, du hast ja immer maximal, was weiß ich, 100 Datenbank-Session gegenüber einer Postgres.
Ja.
Wenn du jetzt tatsächlich so ein Retry hast, weil deine, was weiß ich, deine Datenbank ist jetzt gerade lahm und überlastet. Und da gibt es jetzt eine Datenbank, eine Komponente in deiner Anwendung, die generiert gerade Reports.
Ja, ich verstehe schon.
Und ein Teil der Anwendung, der bedient die Anfragen der Live-User auf dem System.
Dann ist natürlich die Anfragen der Live-User wichtiger.
Genau, und dann steckst du die Anfragen der Live-User in so einen Shot, in so einen Bulkhead und du steckst die Anfragen der Reports in so einen Bulkhead und dann kannst du dir sicher sein, dass wenn eines davon Amok läuft oder Fehler macht, dass das andere dann relativ isoliert davon weiter funktioniert. Das ist so die Idee dahinter.
Ja, okay.
Und ja, fand ich
ja, sehr interessant auf jeden Fall. Cooles Konzept.
Ganz spannend und funktioniert tatsächlich mit der Bulkhead-Implementierung von Resilience for J relativ gut. Also ich kann dann einfach sagen, ich will eine Custom Bulkhead-Config mit einem Max Concurrent Calls von 150 und einer maximalen Wait Duration von 100 Millisekunden und dann stecke ich einfach in diesen Bulkhead mein Lambda rein, welches dann die Sache macht und die läuft dann isoliert.
Mhm.
Und das gleiche geht dann auch mit dem Thread-Pool da kann ich mir so ein Threadful-Bucket machen und dann geht es tatsächlich auf die CPU.
Ja.
Dauer, das ist das, was du gerade eben gemeint hast.
Genau, genau. Also da sehe ich halt auch einen krassen Use Case einfach für die CPU vor allem.
Ja, tatsächlich. Also insbesondere gerade den Anwendungsfall, den ich gerade gesagt habe, irgendwo läuft ein Import oder ein Export oder irgendwas komplett, wo kein Mensch drauf wartet. Und ein anderer User sitzt gerade in der Besprechung und versucht ein Ergebnis zu kriegen. Da wären diese Bulkhead-Geschichte relativ nice.
Wie viel sind wir denn auf der Zeit gerade?
Das schaue ich mir jetzt nochmal kurz rein und davon abhängig sollten wir jetzt, glaube ich, machen.
Uiuiuiui.
Ob wir... Ach, die Queues sage ich jetzt noch kurz.
Ja, die benutzen wir ganz oft tatsächlich.
Genau, und das ist auch mein Lieblingspattern, weil es ist mega unkompliziert. Wenn wir sowas haben, dieses Pattern, wo ich gerade eben gesagt habe, da wird ein Report generiert und wann da das Ergebnis da ist, ist eigentlich den Leuten völlig egal. Hauptsache ist nur, dass es passiert.
Dann ballert man das einfach in eine Queue rein. Genau,
packt euch eine zentrale Queue irgendwo hin. Da werden die einzelnen Tasks, die man abarbeiten möchte oder die einzelnen Dinge, die es zu konsumieren gilt, so ist es vielleicht besser, die Informationen, die man konsumieren muss, die werden auf die Queue gestellt und dann kann man abhängig von der Systemlast die einzelnen Consumables dann auch konsumieren.
Genau.
Die ActiveMQ ist dafür eine gute Sache, kann man sowohl innerhalb einer Anwendung verwenden dafür, als auch zwischen Anwendungen, die nebeneinander laufen, super gut dokumentiert, funktioniert mega easy und es ist absolut kein Brainfuck damit zu arbeiten, weil es eigentlich, so eine Queue kann man sich gut vorstellen, wie so vor Metzger, da stehen Menschen an und die werden dann halt so
abgearbeitet,
genau, dass es keine Probleme gibt von irgendwelchen Race Conditions oder anderen Überlastungen.
Das ist ein sehr cooles Pattern.
Genau.
Gut, dann sind wir fertig mit dem Thema.
Dann sind wir mit dem Thema der Woche durch. Und ich hatte gestern eine Demo von einer Software, die ich als Code der Woche vorstellen möchte.
Deswegen kommen wir jetzt zum Code der Woche.
Genau, deswegen kommen wir jetzt zum Code der Woche tatsächlich. Nämlich war ich letzte Woche in einem Meetup, einem Online-Meetup zum Thema, wie man wartbaren Code erstellt. Und da hat die Dame, die das Meetup gehalten hat, die Geschäftsführerin von dieser Firma, die hat ein Produkt vorgestellt namens Sonagraph. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist nämlich eine Applikation, die sieht so aus wie die Eclipse, also die ist auf der Rich Client Plattform gemacht. Und mit der kann man C-Sharp-Code, glaube ich, und Java-Code-Architekturen anschauen.
Und
was
zwar
bedeutet das? Hauptsächlich zirkuläre Abhängigkeiten.
Richtig, also wenn mehrere Module sich gegenseitig brauchen,
genau.
Was eigentlich ein Anti-Pattern ist, normalerweise.
Nicht nur ein Anti-Pattern, sondern eigentlich genau gegen die Definition eines Moduls spricht.
Richtig.
Weil wenn du etwas hast, also wenn du zwei Dinge hast, die sich gegenseitig brauchen, dann sind sie nicht mehr atomar, dann sind sie nicht mehr...
Eben. Und dann kann das auch ein Modul sein.
Dann
ergibt ja dann gar keinen Sinn mehr.
Genau, da ist irgendwas falsch. Und damit kann man seine Software, seine Softwareprodukte sozusagen auf die Architekturqualität überprüfen. Und das habe ich jetzt diese Woche gemacht. Und was ich da besonders schön finde, ist, dass diese Software nicht nur die zirkulären Abhängigkeiten findet zum Beispiel, sondern auch ganz viele andere Dinge. Also so Codelängen und zyklomatische Tiefe und so Geschichten. Aber insbesondere bei diesen Abhängigkeiten, die auch Lösungsvorschläge macht, wie du es denn am besten lösen kannst.
Genau.
Und das fand ich eigentlich relativ cool. Was ich nicht so cool finde, ist der Preis. Also dieses Ding kostet, glaube ich, 3.400 Euro im Jahr.
Nee, 3.300
Euro im Jahr. Ich schaue nur das Pricing an. Also die Lizenz, die man eigentlich haben möchte, genau, die kostet 3.300 Euro im Jahr.
Ja, habe ich mir gut gemerkt.
Und das ist schon...
Das ist schon happig. Das ist halt eine Floating, ne?
Genau, es ist eine Floating. Das heißt, eine Person in der Firma hat dann dieses Ding und...
Also eine kann es gleichzeitig benutzen.
Richtig.
Quasi.
Und man hat ja ohnehin schon die Notwendigkeit, Ressourcen zu investieren, wenn man Refactoring macht und dann nochmal irgendwas drauf.
Ja, ist halt auch schwierig.
Ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine gute Software. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie so die zyklischen Abhängigkeiten in eurer Software, wie es darum bestellt ist, dann nutzt dieses Tool.
Von Hello Tomorrow, Sonagraph.
Genau. gibt auch Jenkins-Plugins für und
cool.
Maven-Plugins und man kann das sozusagen auch in seinen CI/CD-Lifecycle einpacken.
Das ist natürlich geil.
Dass man zum Beispiel gar nicht einchecken darf, wenn man Architekturverletzungen begeht. Gell, Lukas?
Ja, nee, ich stelle mir das einfach lustig vor. Stell dir vor, wir würden das machen.
Ja, stell dir mal vor, du machst einen Hotfix und der Hotfix ist halt irgendwie, ja. Irgendwie den hat dann mal kurz irgendwie schnell ein Objekt reinzusetzen und dann sagt dir der Jenkins, nö, leider nicht, weil zyklische Abhängigkeit, Modul A braucht Modul B und Modul B braucht Modul A, fix das mal bitte.
Ja, ja.
Muss man wissen, ob man das will.
Ja, richtig. Naja.
Vielleicht einen separaten Jenkins-Bild oder so. Also ich schaue es mir jetzt mal an. Ich werde das nächste Woche auch nochmal mit unseren Lead-Developern besprechen, ob die überhaupt Bock drauf haben oder anders, ob dann die Dinge überhaupt gefixt werden.
Ob sie der
werden,
Wahrheit
sie
ins Gesicht
werden,
genau. Gucken möchten.
Richtig. Oder ob man die Dinge auch anders findet oder ob man es vielleicht schon weiß. Das ist ja auch oft so, dass man Dinge schon weiß und dass man dann halt nur Zeit braucht oder sich die Zeit nehmen muss, sie zu fixen.
Ja, kommen wir zum No-Code der Woche.
Genau, wir machen ja alle Musik.
Richtig, also wir alle im Sinne von zwei Leute.
Zwei Leute, die also in diesem wir alle zwei.
Podcast sind
es gerade. Selina auch, von der wir am Anfang gesprochen
Stimmt,
haben.
Stimmt, ja, genau. Die macht auch Musik.
Und oftmals ist es so, dass man, ich sag mal so, Kreativität nicht besonders einfach steuern kann.
Ausgelaugt ist. Genau. Von du hast dies, also das ist tatsächlich ganz oft so, dass man einfach diese, nachdem man sehr kreativ ist, hat man so eine kreative Leere einfach, die dann.
Ja, oder man muss jetzt irgendwas oder man hat
genau,
jetzt gerade
genau.
Zeit. Ja. So ist es bei mir oft. Ich habe jetzt gerade Zeit und es fehlt dann an Input oder also grundsätzlich vielleicht zusammengefasst, das Management der eigenen Kreativität beim Produzieren, vor allem beim Produzieren von Musik. Bedarf mindestens einer Überlegung, wenn nicht sogar einem aktiven Management.
Mhm.
Und da gibt es ein sehr gutes Buch dazu. Und dieses gute Buch war eigentlich lange Zeit sehr teuer. Das Buch heißt Creative Strategies for Electronic Music Producer. Und ich glaube, das hat immer relativ viel gekostet. Also ich glaube, ja, 25 Euro oder so. Als digitales Buch und bei Amazon lag es irgendwie inzwischen auch schon mal bei 60, 70 Euro, weil es vergriffen war. Long story short, wegen dem Lockdown hat Ableton es schon vor längerer Zeit als PDF, Mobi und EPUB kostenlos ins Internet gestellt. Das heißt, jeder,
sehr
der
nett.
Das Buch lesen möchte, Making Music, 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers von Dennis de Santi, kann sich dieses Buch jetzt kostenlos runterladen. Und ich muss echt sagen, es ist nicht irgendwie so, ja, geh mal spazieren oder so, sondern es sind wirklich ganz konkrete handwerkliche Tipps und Ideen. Und ich fand es wirklich sehr gut.
Cool, ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken, weil zurzeit fühle ich mich sehr leer, was Kreativität im Musikbusiness angeht. Deswegen, ja.
Ja, dann schaust dir mal an.
Mach ich.
Man kann es auf dem Kindle gut lesen, auf dem iBook gut lesen. Es hat auch eine echt schöne Typografie. Also
da müsste dann leider noch ein paar mehr Coffees spenden, damit ich mir dann auch ein Kindle leisten kann. Ne? Dankeschön.
Ja, wir werden damit weiterhin Weißwürste kaufen.
Nee, und für mich ein Kindle. Ihr könnt auch gerne an die Excentra GmbH ein Kindle schicken. Dankeschön.
Du kannst meinen mal ausleihen. Wenn du
Nein, jetzt, Mann. Ich will ein Kindle. Mann, jetzt. Okay.
Immer dieser Konsum. Wir suchen jetzt tatsächlich keine Studenten mehr.
Und auch keine Azubis.
Genau, wir haben genug gefunden und wir freuen uns, da wirklich tolle tatsächlich auch Männer und Frauen gefunden zu haben.
Genau, ich würde sagen, für dieses Jahr.
Für dieses Jahr als erstmal, ja.
Genau.
Also für die mittelfristige und kurzfristige Planung. Was wir noch suchen, ist jemand, der das Thema DevOps im Herzen trägt. Und
genau, aber ein vollwertiger Entwickler. Also
genau, und ein vollwertiger Entwickler. Ja.
Genau, aber ich meine auch mit DevOps nicht jemand, der jetzt Ausbildung machen will, sondern.
Nee, nicht Ausbildung,
genau.
Sondern tatsächlich jemand, der es kann.
Genau,
und der
ja,
Bock
ja.
da drauf hat und der, also wir haben hier Kubernetes am Start, wir haben eine Hybrid-Cloud bei einem Kunden, wir haben Docker Swarm bei einem Kunden, wir haben auch ja, klassische noch Docker Compose Stacks. Das ist so der Kontext, in dem man sich bewegt. Wir haben, was haben wir noch? Haben wir ZFS? Nee, haben wir nicht. Wir haben, welche Cluster-Dateisysteme haben wir denn?
Dateisysteme, NFS. Oder was?
Nicht NFS, ich meine, die in unserem Proxmox, die.
Oh, das weiß ich nicht.
Virtuelle Layer drunter. Also, wir haben auf jeden Fall viele Dinge, wo man sich austoben kann.
Genau.
Und sind da relativ modern und.
Sonst kann jeder gerne für ein Praktikum sich bewerben.
Genau.
Und für Azubis nächstes Jahr vielleicht gerne sagt Bescheid. Vielleicht.
Genau, ihr erreicht uns auf Twitter unter CodeCulturePod oder unter CodeCulture@excentra.de. Und in diesem Sinne, das war's für diese Woche.
Genau.
Bleibt uns gewogen. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Ich finde diese Verabschiedung und diese Begrüßung immer ganz cool. Ich weiß gar nicht, wer sich das einfallen lassen hat von uns beiden.
Ich glaube, die Menschen stehen auf so Routinen. Routinen
ja, ja, ich mag das mega, weil wir sagen immer so, hallo Markus, hallo Lukas, weißt du?
Ja.
Und das, obwohl wir uns ja vorher schon gesehen haben.
Ja, so, obwohl weißt du? Wir jetzt auch uns nicht verabschieden müssten, weil
wir bleiben müssen. Ja trotzdem.
Ja, genau.
Also, ja, also,
in diesem Sinne, ja.
Ja.